Wir betrachten nun den sechsten Teil aus der Endzeitrede unseres Herrn Jesus Christus in Matthäus 24, 25 unter der Überschrift: Es wird wie in den Tagen Noahs sein. Ich lese dazu Matthäus 24, ab Vers 35. Gestern haben wir gehört von den Zeichen der Endzeit, insbesondere Israel, und dass Himmel und Erde vergehen werden. Und nun hören wir ab Vers 35, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, so sagt unser Herr Jesus Christus. Und weiter, von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Auf diesen Vers möchte ich morgen Abend eingehen, weil der sehr eng zusammenhängt mit dem, was wir dann ab Vers 42 lesen, morgen dann, wo es heißt, darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Und dann kommen hier zwei Gleichnisse dazu, die die dauernde Wartebereitschaft verdeutlichen. Also das verschieben wir auf morgen, überspringen diesen Vers und betrachten und konzentrieren uns auf das, was danach folgt. Und zwar die Verse 37 bis 41. 37 bis 41. Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch sein das Kommen des Menschensohns. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging, und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin, so wird es auch sein beim Kommen des Menschensohnes. Dann werden zwei auf dem Felde sein, der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben. Zwei Frauen werden mahlen mit der Mühle, die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben. Und danach kommt der Vers, mit dem wir morgen dann fortfahren, so Gott will und wir leben, darum wacht, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Ich möchte nochmal mit uns beten und wir dürfen dazu aufstehen. Ja, lieber Herr, wenn wir in unsere Welt gucken, dann sehen wir, dass es vielleicht noch schlimmer ist als damals in den Tagen Noahs. Und wir sehen, dass es nicht mehr lange dauern kann, bis du kommst. Herr, lass uns bereit sein. Lass uns gereinigt und geheiligt sein durch dein Blut. Lass uns deine Kinder sein und auf der Seite von dir, dem Sieger, stehen. Und lass auch diesen Abend dazu dienen und in der Ewigkeit wiedergefunden werden. Amen. Es wird wie in den Tagen Noahs sein. Wer war Noah? Er war der einzig gerechte Mensch seiner Zeit, der Gott wirklich noch lieb hatte, zusammen mit seiner Familie, die durch die Arche hindurch gerettet wurde. Heute gibt es sicherlich viele Noahs, aber wir sind eine Minderheit, auch in unserer Gesellschaft, die immer gottloser geworden ist in den letzten Jahrzehnten, auch schon Jahrhunderten. Und ich möchte den Schwerpunkt jetzt darauf legen, über die Parallelen zwischen den Tagen Noahs und heute und warum ich jetzt gesagt habe, dass es heute wahrscheinlich noch schlimmer ist. Aber zunächst die Frage, wie war es denn in den Tagen Noahs? Nun, unser Herr Jesus sagt hier, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten oder sie freiten und ließen sich freien, ist etwas allgemeiner gesagt. Heute heiraten sie oft gar nicht mehr. Bis an den Tag, in dem Noah in die Arche hineinging und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. Die Menschen waren damals beschäftigt, womit? Mit dem ganz alltäglichen Leben. Womit sind wir heute beschäftigt, wenn wir so unsere Nachbarn betrachten? Mit dem ganz alltäglichen Leben. Einkaufen im Aldi, im Edeka, im Supermarkt, essen, schlafen, vielleicht arbeiten auch noch manche, die Arbeit haben oder auch arbeiten können und wollen. Aber ansonsten essen, trinken, freien. Das Thema Liebe, Sexualität steht ganz hoch oben. Aber nicht die Liebe zu Gott, sondern eben nur diese innerweltliche, fleischliche Liebe. Und eben essen und trinken. Ich denke, die größte Zahl von Zeitschriften, die heute so gelesen werden, nicht nur von Frauen, aber auch überwiegend, sind sicherlich so Kochzeitschriften und so weiter. Und natürlich brauchen wir alle irdische Nahrung. Es ist wunderbar, wenn ein Mann oder eine Frau gut kocht, habe ich gar nichts dagegen. Ja. Meine Frau kocht auch sehr gut. Ich denke, auch die Frau vom Reinhold kocht auch sehr gut. Ja, habe ich jetzt nichts Falsches gesagt, Reinhold? Ich denke, wir können es alle bestätigen. Ja. Und nur ist es das Problem, wenn das der einzige Inhalt ist des Lebens, dieses ganze materielle, irdische, vordergründige, dann sind wir arm dran. Denn das Essen, das geht durch den Mund hinein und wir brauchen es, um hier auf Erden dem Herrn zu dienen. Ja. Aber es geht dann in Energie über, aber das andere geht auch wieder dann hinaus. Und für die Ewigkeit gesehen reicht das nicht aus. Natürlich wollen wir unseren Leib, unsere Gesundheit erhalten, solange der Herr uns es schenkt. Wir wollen keine Kostverächter sein, aber ihr versteht, sie sind halt nur noch damit beschäftigt. In der Bergpredigt sagt der Herr Jesus einmal, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. So wird euch solches alles zufallen. Nahrung, Kleidung, Wohnung und all diese Dinge. Der Herr wird uns nicht im Stich lassen. Aber an erster Stelle soll Gott, soll Jesus stehen. Und dann erst alles andere. Heute herrscht, genau wie damals zur Zeit Noahs, Gleichgültigkeit gegenüber Gott. Und eins könnte man noch ergänzen, was auch ganz wichtig ist heutzutage. Was könnte das sein? Das Geld. Die Entwicklung in der Wirtschaft, im Wirtschaftsleben. Damit sind sie beschäftigt, auch in den Nachrichtensendungen. Hat alleroberste Priorität. Hat schon einer gefragt, warum es wirtschaftlich so bergab geht? Muss man sich darüber wundern, wenn der Name Gottes keinen Platz hat in der europäischen Verfassung, die ja jetzt Reformvertrag heißt? Das war vorauszusehen, dass da kein Segen darauf liegt. Aber darüber berichtet kaum jemand in den säkularen Medien. Ein böses Erwachen ist das dann jedes Mal, wenn wieder so wie gestern oder vorgestern ein Erdbeben geschieht, wenn die Leute plötzlich hinweggerissen werden aus dem Leben, tot oder verletzt sind oder obdachlos. Und dann, was tut man dann? Kehrt man dann um zu Gott? Manche vielleicht schon, Gott sei Dank. Aber viele geben dann Gott die Schuld. Und so steht es auch in der Offenbarung, wenn die ganzen Gerichte kommen, die doch Zuchtruten Gottes sind, um Menschen zum Nachdenken zu bringen, zur Umkehr zu bewegen, dann tun die allermeisten nicht Buße, sondern sie lästern noch mehr, klagen Gott an, anstatt vor ihm niederzufallen und zu sagen, Herr, erbarme dich über mich, über uns, über unsere Gesellschaft und Menschheit. Der Herr Jesus hat dir diese so beschrieben, diese Gleichgültigkeit. Wenn wir nun aber in das erste Buch Mose schauen, dann sehen wir natürlich noch mehr, wie es in den Tagen Noahs war. Da war knallharte Sünde. Das Böse war ausgereift, so schlimm, dass Gott es nicht mehr ertragen konnte. Und er hatte keine andere Wahl, als diese so böse gewordene Menschheit auszulöschen. Wird er das wieder tun? Nicht mehr durch eine Wasserflut, aber durch eine Feuerflut. Und die Menschen, die dann Jesus abgelehnt haben, sie werden dann im ewigen Feuer sein, wo der Wurm nicht stirbt und die Flamme nicht erlischt. Ein Weltenbrand wird kommen, so lesen wir im 2. Petrusbrief, Kapitel 2, über diese unbußfertige Welt. Aber der Herr wird seine Gemeinde herausretten vor den Zornschalengerichten, zur Zeit der letzten, der siebten Posaune, Offenbarung 11. Das haben wir ja gestern ausführlicher betrachtet. Und was lesen wir nun im ersten Buch Mose, 1. Mose 4? Das ist alles die Ursache, warum es zur Sintflut kam. Einige Stellen daraus. Ich habe es vorhin nochmal durchgeguckt und da sind mir die folgenden Stellen ins Auge gesprungen. Und zwar lesen wir natürlich schon von Kain und Abel. Infolge des Sündenfalls der Ureltern kam die Sünde, das Böse in das Herz und Kain erschlug seinen Bruder Abel. Und nun hat sich das noch weiter gesteigert, diese Spirale der Gewalt und des Bösen. Wir lesen in 1. Mose 4, dann am Ende, Vers 23, und Lamech sprach zu seinen Frauen, mehrere, Ada und Zilla, hört meine Stimme. Ihr Frauen Lamechs, vernehmt meinen Spruch. Einen Mann erschlug ich, weil er mich verwundet, einen jungen Mann, weil er mich geschlagen hat. Denn Kain wird siebenfach gerecht, Lamech aber 77-fach. So viel Rache. Und was sagt der Jesus, wie oft man vergeben soll? 7 mal 70 mal. Merkt ihr, die Bibel ist eine wunderbare Einheit. Ja. Aber hier diese Spirale der Gewalt, der Rache, schrecklich. Die Gewalttat hatte sich angehäuft bis zum Himmel und Gott hat das gesehen und konnte da nicht länger das mehr so auf der Erde lassen. Wie ist es heute? Ist heute auch Gewalttat? Es gibt heute ein riesiges Waffenpotenzial. Wir können die Erde zigfach zerstören durch die Atomwaffen und anderen Waffen. Aber es gibt auch Gewalttat im kleinen Bereich, die Ellbogengesellschaft, die Brutalität im zwischenmenschlichen Umgang. Es wird in den Betrieben immer brutaler, habe ich mir sagen lassen. Ja, wer so in so einem richtig weltlichen Betrieb ist, geht es schlimm zu. Zum Teil aber auch leider in christlichen Werken. Es gibt Mobbing, dass Mitarbeiter herausgemobbt werden, herausmanipuliert. Ich habe es auch schon erleben müssen. Oder auch handfeste Gewalt, Gewalttat. Und dann lesen wir weiter in 1. Mose 6. Was ist da geschehen? Eine sehr geheimnisvolle Stelle finden wir da. Zu der Zeit Noahs oder bevor Noah dann in die Arche ging. Es geschah, als sich die Menschen zu mehren begannen auf der Erde und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Gottessöhne, dass die Töchter der Menschen schön waren und sie nahmen sich von allen jene zu Frauen, die ihnen gefielen. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht für immer mit dem Menschen rechten, denn er ist ja Fleisch, so sollen seine Tage 120 Jahre betragen. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch später noch, solange die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen kamen und diese ihnen Kinder gebaren. Das sind die Helden, die von jeher berühmt gewesen sind. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens allezeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde, und es betrübte ihn in seinem Herzen. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Ja, hier ist eine geheimnisvolle Stelle. Die Gottessöhne sahen, dass die Menschentöchter schön waren, nahmen sich von allen jenen zu Frauen, die ihnen gefielen. Und sie haben dann die Riesen mit ihnen gezeugt. Was ist da geschehen? Ich denke, die zutreffendste Erklärung ist, es gibt viele Deutungen, dass hier Dämonen sich in Menschenleiber hineinbegeben haben, in Männerleiber, und dann diese besessenen Männer mit den Frauen Kinder gezeugt haben, die dann zu Riesen wurden. Das heißt, die sein wollten wie Gott, die dann auch die Sünde des Hochmuts nach dieser sexuellen Vermischung praktiziert haben, sodass also hier eine Steigerung auch dieser Sünde bis zum Himmel emporgestiegen ist. Es gibt hier eine Stelle, oder im Neuen Testament zwei Stellen, die diese Auslegung bestätigen. Und zwar, wenn wir da in den 2. Petrusbrief, Kapitel 2 blicken, Verse 4 bis 5, lesen wir 2. Petrus 2, Vers 4. Denn wenn Gott die Engel nicht verschonte, die gesündigt hatten, sondern sie in Fesseln der Finsternis in den Abgrund warf, um sie zum Gericht aufzubewahren, und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Verkündiger der Gerechtigkeit, als Achten bewahrte, als er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte und auch die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und so weiter. Ja, nur so weit, da wird deutlich, die Engel hatten gesündigt. Ja, wie hatten sie gesündigt? Hier, in dieser Stelle wird es deutlich. Sie haben sich vermischt mit Menschen. Es ist etwas geschehen, was nicht hätte geschehen dürfen. Und heute versucht man ja auch, Arten zu vermischen. Menschen mit Tieren zu kreuzen, ganz schreckliche Dinge, Chimären zu erzeugen. Jeder unvorstellbare Frevel wird mit menschlichem Erbgut heute durchgeführt. Und das ist auch eine gerichtsreife Zeit. Abgesehen davon, dass heute die Besessenheit eben auch wieder zunimmt durch aktiven Satanismus. Ich komme darauf noch zurück. Also ich fasse zusammen, wir haben Gleichgültigkeit gegenüber Gott, Atheismus, sehr weit verbreitet. Gewalttat, vielleicht versteckt, auch offensichtlich zum Teil. Sexuelle Unzucht nimmt überhand, wo man hinschaut und besser wegschaut. Und eben auch der Hochmut, sein wollen wie Gott. Wir denken hier an diese Riesen in 1. Mose 6. So verderbt war die Erde, so schlimm, dass die Sintflut kam. Nun möchte ich auf unsere aktuelle Lage stärker eingehen, aber vorher nochmal darauf hinweisen, dass dann eben auch die Entrückung hier erwähnt wird in Vers 40 und 41, wenn es dann heißt, es werden zwei auf dem Felde sein, der eine wird angenommen, der andere preisgegeben, zwei Frauen werden mahlen mit der Mühle, die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben. Wacht, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das heißt, wir sollen bereit sein für die Entrückung. Der Herr wird die Seinen aus dieser verderbten Welt herausnehmen. Die Gemeinde der Wiedergeborenen, die der Herr sieht, diese unsichtbare Gemeinde der Wiedergeborenen, die wird in die Entrückung gelangen. Und wenn wir wiedergeboren sind, dann sind wir in dieser Arche der Endzeit, die uns hindurchbringt, durch die Gerichtsflut. Nun möchte ich einmal ganz auf die aktuelle Lage eingehen. Der Mensch der Endzeit, möchte ich das überschreiben. Wie in den Tagen Noahs, der Mensch der Endzeit. Der Mensch ist zwar zu allen Zeiten in seinem inneren Wesen der gleiche geblieben, immer hatte er die Möglichkeit, sich für oder gegen Gott zu entscheiden. Aber in den letzten Tagen, so sagt uns die Bibel, wird es zu einem Abfall vom Glauben in noch nie dagemäßenem Ausmaß kommen. Nur wenige werden Jesus als ihren alleinigen Herrn und Erlöser anerkennen und ihm die Treue halten. Die Saat des Bösen, die gesät wurde in jahrhundertelanger Unterwanderung von Kirche, Theologie und christlichem Glauben, diese Saat geht dann auf und der Mensch der Endzeit prägt Gesellschaft weltweit. Sagen Sie heute mal was öffentlich, dass Jesus der einzige Weg ist. Sie werden fast überall niedergemacht. Zumindest psychisch oder eben von ihrem Ruf her. Ich habe zitiert, was Jesus selber gesagt hat über diesen Mensch der Endzeit. Und auch der Apostel Paulus nennt etliche Kennzeichen, die die letzten Generationen der Menschheit charakterisieren werden. Zum Beispiel im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Abvers 1. 2. Timotheus 3, Abvers 1. Ich habe das mal versucht, mit eigenen Worten zu übersetzen in unsere Sprache, dass wir das vielleicht noch drastischer erkennen, was hier geschrieben steht. Aus dem Griechischen her. 2. Timotheus 3. Da steht in Gottes Wort: Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen, also in der Endzeit, schlimme Zeiten kommen werden. Wörtlich steht hier Kairoi Kalepoi, Zeiten besessene Zeiten, also okkult geprägt, wo der Satan in viele Menschen hineingefahren ist. Denn die Menschen, und das sind jetzt die Folgen, die Menschen werden nur sich selbst lieben. Liebe dich selbst, hieß sogar ein Buch eines evangelikalen Erfolgsautors vor einigen Jahren. Ja. Der missinterpretiert völlig das Liebesgebot. Der Mensch liebt sich ohnehin selber. Er soll aber den Nächsten so lieben, wie er sich ohnehin schon liebt. Aber er soll sich nicht selber noch mehr lieben. Selbstannahme ist noch einmal ein anderes Problem. Ja? Manche können sich gar nicht annehmen. Die darf man auch nicht entmutigen. Aber der Aufruf, liebe dich selbst, ist ein typisches Kennzeichen der Endzeit. Sie werden nur sich selbst lieben. Sie werden ihr Geld lieben. Die Mammonsucht. Und ihre Ehre, der Hochmut. Sie werden sich selbst groß machen, die Prahlerei, und Gott lästern. Blasphemie wurde freigegeben schon vor Jahrzehnten. Sie werden ihren Eltern nicht gehorchen. Ich mache jetzt immer eine Klammerbemerkung dazu. Antiautoritäre Erziehung. Undankbar sein. Ja, diese Genusssucht schon bei Kindern. Ja, das Bonbon ist mir nicht gut genug und an dem Apfel ist ein kleines Pünktchen, kann man das jetzt essen? Das fängt ja da schon an, bei uns geht es ja dann weiter. Die Torte möchte ich nicht, ich möchte lieber die andere. Andere haben gar nichts zu essen. Ne? Denkt man mal drüber nach. Und sie werden alles Heilige in den Schmutz ziehen. Das ist ganz schrecklich, wenn das, was heilig ist, lächerlich gemacht wird. Schlimmstes Beispiel, die gotteslästerliche Volksbibel mit X geschrieben. Dieses Jesus-Freaks-Gründers Martin Dreyer. Und das wird noch als missionarisch vermarktet von dem führenden evangelikalen Verlagskonzern. Sie werden sich anderen gegenüber lieblos und unversöhnlich, verleumderisch und hemmungslos verhalten. Dieser Mensch rastet an allen Seiten aus, kennt keine Grenze mehr, auch des guten Benehmens. Hemmungslosigkeit, Lieblosigkeit, Verleumdung, alles das wird hier genannt, auch keine Versöhnungsbereitschaft mehr. Manchmal selbst zwischen solchen, die sich Christen nennen, ist das nicht schrecklich? Aber ich habe auch schon wunderbare Beispiele von wirklicher Versöhnung zwischen Brüdern und Schwestern erleben dürfen. Ich habe kürzlich mal in unserer Gemeinde 2 Bußpredigten in diese Richtung gehalten und ist tatsächlich einiges passiert im positiven Sinne daraufhin. Und dann heißt es weiter, ich habe das jetzt so übersetzt, fanatisch werden sie ihre Ziele verfolgen und doch das Gute verfehlen. Seht ihr, so war ich auch einer. Ich habe als Jugendlicher ohne Glauben versucht, mich für Umweltschutz und Gesundheitserhaltung einzusetzen. Aber es ging immer so auch um mich, ja, dass ich gesund bleibe. Man hat gar nicht an andere wirklich so gedacht. Man hat das Gute damit verfehlt. Dann heißt es noch, Verräter sind sie, Hitzköpfe und eingebildete Narren. Sie lieben die Lüste mehr als Gott, täuschen Gottesfurcht vor, also ein frommer äußerer Anstrich, und rechnen doch nicht mit seiner Macht. Sie reden zwar von Gott, vielleicht auch intellektuell, glauben aber nicht, dass er wirklich existiert und eingreifen kann. Glaubt ihr, dass Gott wirklich existiert und eingreifen kann? Ja, freut mich, wunderbar, ich glaube es auch. Und wir haben es immer wieder erleben dürfen. Und dann heißt es noch die Warnung, die Menschen, die das nicht tun und die all diesen Sünden verfallen sind, solche Menschen meide. Und weiter, zu ihnen gehören auch die, die sich in die Häuser einschleichen und gewisse Frauen einfangen, die mit Sünden beladen sind und von mancherlei Begierden getrieben werden. Also die Unzucht, die hier auch genannt ist, und die Triebsucht. Es gibt auch immer mehr Triebtäter. Und das wird ja auch angeheizt durch die Massenmedien. Auch die haben Schuld. Und dann heißt es noch, die immer auf neue Lehren aus sind und nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Kennt ihr auch solche Leute? Die wollen immer das Neueste wissen und neue Lehren, ob da wieder eine neue, auch christliche Lehre entdeckt hat. Und sie kommen nie wirklich zur Erkenntnis der Wahrheit, dass sie ein verlorener Sünder sind und allein durch das Kreuz Jesu, durch die Annahme seines stellvertretenden Sühneopfers, Erlösung, Versöhnung erfahren können. Stattdessen immer die Sucht nach neuen Erkenntnissen. Kann ganz gefährlich sein, wenn wir immer nur am Studieren sind, aber nie unser Herz sich für Gott öffnet. Und im politischen Gebiet gibt es auch schon ganz bestimmte Richtungen, die die ewige Diskussion zum Programm gemacht haben. Etwa der Philosoph Habermas hat das geradezu zum Programm gemacht in seinem herrschaftsfreien Diskurs. Da wird immer weiter diskutiert nach Hegelscher Dialektik und es geht immer höhere Ebenen, aber es gibt keine absolute Wahrheit. Das ist der Relativismus oder die philosophische Strömung, in der wir jetzt stehen, des Postmodernismus. Ja, da kann man wirklich nur noch niesen. Gesundheit. Ja, sie widerstehen der Wahrheit, wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden. Wenn man ihnen das Evangelium verkündigt, dann ist man gleich ein Fanatiker, heißt es dann. Und dann heißt es, es sind Menschen mit zerrütteten Sinnen. Die können es gar nicht mehr erkennen, weil sie schon so zerrüttet sind durch ihre dauernde Beschäftigung mit Irrtümern und mit Okkultem und mit verrückten Lehren. Und dann heißt es so tröstlich, denn ihre Torheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen geschah. Vernünftige Menschen, vor allem die vom Geist Gottes geleitet sind, sie werden sie durchschauen und nicht auf sie hereinfallen. Und dann noch die Mahnung an Timotheus, seinen geistlichen Sohn, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir klare Wegweisung gibt. Von Kind auf kennst du die Heilige Schrift, die dich den Weg zur Rettung lehrt, durch den Glauben an Jesus Christus. Allein die Bibel gibt uns den festen Orientierungsmaßstab. Und da haben wir ein festes Fundament, nur im Wort Gottes. Nun habe ich mal vor einigen Jahren ein Traktat verfasst mit einer Gegenüberstellung zwischen Zeitgeist und Bibel. Soll ich euch das mal vortragen? Man sagt heute, die Bibel sagt. Hat es mal jemand noch in Erinnerung irgendwo schon gelesen? Ja. Also Mann mit einem N, könnte auch sagen Frau, ja, der Mensch so, die gesellschaftliche Meinung sagt heute und die Bibel sagt dem gegenüber. Und zwar gehe ich da einfach entlang den 10 Geboten. Und dann sehen wir, wie weit die heutige manipulierte Gesellschaftsmeinung da doch schon abweicht, leider. Man sagt heute, alle Religionen verehren denselben Gott. Spiritualität ist umfassend. Ihr Christen seid doch tolerant. Klingt doch alles gut, ja? Aber die Bibel sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. 2. Mose 20, Vers 2. Man sagt heute, es gibt keine absolute Wahrheit, sondern nur die dauernde Diskussion. Wir sind immer am Suchen und Lernen, haben wir gerade gehört. Die Bibel sagt, Gottes Wort ist die Wahrheit. Johannes 17, Vers 17. Und Jesus Christus sagt über sich selber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Weiter hört man heute die Meinung. Man sagt heute, Gott, das ist der Kosmos, die Pflanze, das Tier. Gott, das bin ich selbst. Pantheismus, die Selbstverherrlichung. Die Bibel sagt, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Das ist alles ein Missbrauch, wenn man alles vergöttlicht, wie etwa auch im pantheistischen Hinduismus, Universismus, Buddhismus und in der Esoterik. 2. Mose 20, Vers 7, dieses Gebot. Weiter, und das möge man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Man sagt heute, wir führen die Sonntagsarbeit ein, auch wenn es anders ginge. Es gibt ja manchmal Berufe. Die Landwirte zum Beispiel müssen ihre Tiere füttern, die Ärzte müssen Patienten behandeln, aber es ginge in vielen, vielen Berufen auch ohne Sonntagsarbeit. Und man sagt auch, wir machen verkaufsoffene Sonntage. Hauptsache die Produktivität und der Umsatz werden gesteigert. Die Bibel aber sagt, du sollst den Ruhetag heiligen. Schabbat heißt ja Ruhen, ja. Für uns ist das der erste Tag der Woche, wo Jesus auferstanden ist, der Auferstehungstag. Aber wichtig ist, dass wir einen Ruhetag einhalten. Es liegt nur ein Segen darauf, wenn der Mensch auch diesen Rhythmus einhält. Auch für seine eigene Gesundheit, auch für die Ruhe in der Schöpfung. Und eben auch so, dass nicht der Mammon hier regiert, sondern das Nachdenken über Gott und sein Wort. Gerade am Tag des Herrn, wo wir dann unter Gottes Wort kommen. Weiter. Man sagt heute, antiautoritäre Erziehung ist modern. Die Kinder brauchen kritische Mündigkeit. Die Eltern sollen sich zurückziehen, sobald die Kinder das wollen. Also die Kinder sollen das Sagen haben. Die Bibel sagt zu den Kindern, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst. Wenn man das nicht tut, wird der Segen zurückgezogen. Auch von den Eltern, die so etwas zulassen. Das ist auch ein Aufruf an uns Eltern, die Kinder nicht einfach laufen zu lassen in ihr Verderben, sondern ihnen gute, segenbringende Grenzen zu setzen. Keine falsche autoritäre Erziehung, aber eine gesunde Autorität, dass die Eltern Vorbilder sind und auch solche, die ihre Lebenserfahrung an die Kinder in guter Weise dann weitergeben können. Weiter bringe ich das Beispiel. Man sagt heute, Lebensschutz ist gut, Umweltschutz und so weiter, Lebensschutz, aber nur, solange er meiner Selbstverwirklichung nicht im Wege steht. Wer leben darf, bestimme ich, mein Bauch gehört mir. So die Parole in dieser radikal-feministischen Frauenbewegung seit den 60er Jahren. Es gab früher eine friedliche Frauenbewegung, die zum Teil berechtigte Anliegen hatte, aber heute sind diese radikal-emanzipatorischen und feministischen Forderungen, die über die Leiche des ungeborenen Kindes gehen. Das ist Sünde, was da geschieht. Das prägt die Gesellschaft in der Endzeit weltweit inzwischen. Vielleicht abgesehen noch von manchen islamischen Ländern, wo das schwer ist für die radikalen Feministinnen. Aber ansonsten ist das auch ein Zeichen des Glaubensabfalls. Die Bibel sagt dagegen ganz klar, du sollst nicht töten gegen diesen Massenmord im Kinderleib. Man sagt heute, Ich tue, was mir Spaß macht. Wozu heiraten, Ehe ohne Trauschein, freie Liebe, homosexuelle Liebe und so weiter? Alles das ist doch modern. Die Bibel sagt, du sollst nicht Ehe brechen, flieht vor der Unzucht. Man sagt heute, Eigentum ist Diebstahl, ist Überbleibsel des Kapitalismus. Was dein ist, ist auch mein, was dir gehört, gehört auch mir. Man sagt aber nicht so gern, was mir gehört, gehört auch dir. Ja, es geht immer so dann in die eigene Tasche. Die Bibel sagt, du sollst nicht stehlen. Und noch ein Beispiel, man sagt heute, je schlechter der andere dasteht, umso besser stehe ich da. Wenn ich in seinen Akten nichts finde, dann erfinde ich etwas. Die Presse ist dankbar. Die Bibel sagt, du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Zeitgeist gegen Gottes Geist ist heute auch sehr verbreitet und gesellschaftlich schon vieles davon dominierend geworden, in den letzten Jahrzehnten insbesondere. Und wenn wir da zurückschauen, wann fing das besonders extrem an, sich durchzusetzen? Diese endzeitlich gottlose, antichristliche Tendenz. Nun, in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts. Ist interessant, auch prophetisch gesehen, sehr interessant, was alles um das Jahr 1967 herum geschah. Es war nämlich das Jahr, in dem Jerusalem zurückerobert wurde von den Juden und sich Lukas 21, Vers 24 damit erfüllt hat. Da steht nämlich in Lukas 21, Vers 24, und da sagt der Herr Jesus selber, Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeit der Heiden erfüllt ist. Ja, was heißt das? Es gibt natürlich verschiedene Deutungen, aber ich denke, es ist so, Jerusalem ist jetzt wieder in der Hand der Juden seit 67, seit dem Sechstagekrieg im Juni 67. Und gleichzeitig hat Gott wieder begonnen, seinen Segen Richtung Israel zu wenden und ihn bei den Heidennationen langsam so wegzunehmen. Und in den 60er Jahren, gerade um 67 herum, das haben einige Ausleger auch so beobachtet, etwa Alexander Seibel in seiner vielverbreiteten Schrift, die Bibel beleuchtet die Hintergründe des Terrorismus, hat darauf hingewiesen, dass da in diesem zeitlichen Zusammenhang so viel Glaubensabfall im ehemals christlichen Abendland geschehen ist, dass man nur von einem Wellenberg des Glaubensabfalls in dieser Zeit reden kann. Ich möchte euch einige Beispiele nennen, um 67 herum. Zum Beispiel 1966 wird in Kalifornien die erste Satanskirche offiziell ausgerufen und gegründet. Nicht mehr unter dem Deckmantel, sondern ganz offiziell als Satanskirche. Anton LaVey, wer den Namen noch kennt. Gleichzeitig beginnt auch in Kalifornien, USA, die Hippie-Welle, Drogenwelle und Sexwelle, die bald die halbe Welt erfasst, inzwischen wohl die ganze Welt. Gleichzeitig dringen fernöstliche heidnische Kulte, sogenannte Jugendreligionen, in das christliche Abendland ein. Vor allem die transzendentale Meditation des Maharishi Mahesh Yogi, die wurde bekannt, vor allem dadurch, dass die Beatles im August 1967, zwei Monate nach der Wiedereroberung Jerusalems, ihre Einweihung in die transzendentale Meditation erfahren und daraufhin sie weltweit propagiert haben. Das ist also eine hinduistische Technik der Selbstversenkung, Selbsterlösung ohne Jesus und durch Kontaktaufnahme mit dämonischen Mächten. Auch andere Jugendsekten, Hare Krishna, Children of God, die Divine Line Mission, Bhagwan und so weiter. Der Blick jetzt ganz nach Osten. 1966 ruft Mao Zedong in China die große proletarische Kulturrevolution aus. Eine riesige Christenverfolgung mit Millionen Toten setzt ein. Und dann natürlich bei uns und im Westen 1967, 68 die neomarxistisch geprägte Studentenrevolution, die vielleicht manche von uns noch ganz bewusst miterlebt haben, vielleicht sogar mit durchkämpft. Bei mir, ich war damals 10 Jahre alt, ein früher 68er, habe das auch durchlebt. Und da wurde propagiert, der autonome Mensch, der nur noch selbst über sich bestimmt und der sich von jeder staatlichen, kirchlichen und göttlichen Autorität lossagt. Und das prägt, liebe Freunde, bis in die obersten Spitzen unserer Regierungen, unsere Gerichte, unsere Presseorgane, unsere Massenmedien und unsere Kirchen und Freikirchen. Ich sage bewusst auch unsere Freikirchen inzwischen. Deshalb sage ich immer, der Fisch fault vom Kopf her und geht aus von den Dachverbänden, die schon vom Zeitgeist durchsetzt sind. Wir haben keine andere Wahl, wenn wir da nicht fremder Sünde uns teilhaftig machen wollen. Die 68er, so nennt man die Bewegung jetzt, sie haben den Marsch durch die Institution propagiert und erfolgreich beendet inzwischen. Bis in die obersten Riegen. Nun, ich habe gerade heute gelesen in der Zeitung, Finanzminister Schäuble sagt, wir können ja nicht mehr in die 50er Jahre zurück, wir wollen nicht mehr diese konservativen Werte von damals. Steht heute hier, da draußen liegt es in der Zeitung, ganz offen. Schrecklich, ja, wenn das einer sagt von einer Partei, die sich christlich nennt. Von den anderen einmal ganz zu schweigen, sage ich gar nichts mehr drüber. Eines meiner ersten Bücher war über die Grünen, hinten liegen noch Restexemplare aus, dieses Buches aus den 80er Jahren. Es ist heute noch genauso, noch schlimmer geworden. Lest einmal, was damals schon alles in den Programmen stand und auch bis heute. Der 2. Juni 1967 gilt als Geburtsstunde des deutschen Terrorismus. Damals wurde der Student Benno Ohnesorg, in welcher Stadt? In Berlin, bei einer Schah-Demonstration erschossen. Inzwischen weiß man übrigens von einem DDR-Soldaten. Ja, wohl. Aber das hat dann diese Revolution der Studenten sehr beschleunigt und angefeuert. Ende der 60er Jahre erlebten viele der späteren Vordenker der okkult-religionsvermischenden New Age-Bewegung ihre fernöstliche Erleuchtung, in Anführungsstrichen. Etwa Fridtjof Capra mit seinem Buch Wendezeit, was dann später kam, Michael Murphy und Karl Friedrich von Weizsäcker, der Initiator des konziliaren Prozesses für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung in den Kirchen. Er sagt, wir warten nicht mehr auf Jesu Wiederkunft, wir bauen jetzt selber das Reich des Friedens auf. Und das ist das Programm in den Kirchen geworden. Das ist das neue Evangelium. Postmillenarismus, sagt man in der Fachsprache. Das heißt, sie bringen das Reich Gottes Jesus entgegen, wenn er kommt. Er braucht kein Friedensreich mehr bauen. Wir aus eigener Kraft. Das wird genau das Programm des Antichristen sein. Nicht? Der Antichrist, der das vorwegnehmen möchte. Ich habe das schon ausführlich dargestellt. 1968 wird in New York die Vereinigung zur Freigabe der Abtreibung gegründet. Mitinitiator war Professor Bernhard Nathanson, der aber Gott sei Dank inzwischen zum entschiedenen Gegner der Abtreibung geworden ist. Er drehte dann den Film Der stumme Schrei, der zeigt, wie schrecklich das ungeborene Kind im Mutterleib leiden muss, wenn es auf diese qualvolle Weise getötet wird. Aber auch in den Kirchen hat diese Zeit 1967, 68 ihre Auswirkungen gehabt. Auch dazu noch einige Beispiele. 1968 brach die sogenannte moderne Seelsorgebewegung in die Kirchen ein. In Vikarskursen, Pfarrerkursen und so weiter wurde die Gruppendynamik propagiert, eine psychologische Umpolung, eine Vereinheitlichung zum, Massendenken, Anpassung an die Gruppe, an die diktierte Meinung. Und in der Seelsorge kam es zu einer Schwerpunktverlagerung von theologischer Verkündigung zu psychologischer Beratung. Heute findet man auch auf evangelikalen Büchertischen fast nur noch Psychologiebücher. Und von Offenbarung zu Erfahrung, von Gottes Wort zum Menschenwort. Ja, wie war es in Rom, römische Kirche? Da war schon früher die Wende eingetreten, also 62 bis 65, das Zweite Vatikanische Konzil. Man beschloss die Öffnung an die Gegenwart, Aggiornamento auf Italienisch, und diese Öffnung zur Welt und zu den nichtchristlichen Religionen wurde insbesondere in den Konzilsdokumenten Lumen Gentium, das Licht der Welt, und Nostra Aetate, das heißt in unserem Zeitalter, beschlossen und findet jetzt ihre Auswirkung in den sogenannten Friedensgebetstreffen in Assisi, gerade jetzt nächsten Donnerstag auch wieder, wo man dann, wie schon mehrfach erwähnt, nicht nur Vertreter christlicher Kirchen, sondern auch nichtchristlicher Religionen zum Friedensgebet einlädt. 1968 kam es in der anderen weiteren Ökumene außerhalb des Vatikan auch zu diesem Durchbruch ins Negative, nämlich beim Ökumenischen Rat der Kirchen. Dort wurde der die Mission im Sinne der Bekehrung der Heiden zu Jesus Christus ersetzt durch ein alles offenlassendes Dialogprogramm. Der Hindu soll ein besserer Hindu werden, der Moslem ein besserer Moslem, der Christ ein besserer Christ. Man kann auch vielleicht den Religion wechseln, aber Es ist nicht unbedingt notwendig, sondern der Mensch soll einfach so sich veredeln im humanistischen Sinne und die Kriege beseitigen und politische Gerechtigkeit schaffen. Es war auch sehr stark sozialistisch geprägt damals. Und als Gegenbewegung formierte sich damals die Lausanner Bewegung, um den Missionsauftrag weiterhin auszuführen. Inzwischen ist ihr eigenes Missionsverständnis leider auch verbessert worden und sie nähert sich leider immer mehr dem Weltkirchenrat und Vatikan an, auch ein Zeichen der Endzeit, sodass also die Unterschiede kaum noch zu erkennen sind. Und das ist auch die Voraussetzung dessen, dass sich Offenbarung 17 erfüllt, dass die Hure Babylon sich herausbildet. Die große Vermischung aller Religionen und Meinungen und Lehren, außer der Aussage, dass Jesus der einzige Weg ist. Das Einzige, was da nicht geduldet werden kann. Ja, ich könnte noch weiteres sagen, ich möchte jetzt etwas kürzen. Und zwar möchte ich noch etwas sagen, wir haben ja gesehen bei 1. Mose 6, dass ein Kennzeichen der Zeit Noahs, vor Noah, der zunehmende Okkultismus war. Also dieser Kontakt mit diesen Gottessöhnen, wie sie genannt werden, diese dämonischen Mächte, die gefallenen Engel, die diese schreckliche Sünde begangen haben, das sind die gefallenen Engel, eine Bezeichnung für sie. Und wir haben auch heute diesen zunehmenden Kontakt mit der Finsternis. Wo der Glaube verloren geht, tritt ja nicht einfach der Unglaube an seine Stelle oftmals, sondern eine verdrehte Form des Glaubens, die quasi, Entschuldigung, wenn ich sage, durch den After hineingeht. Deshalb heißt es auch After-Glaube oder Neudeutsch Aber-Glaube. Das heißt an sich After-Glaube. Ja. Das genau nimmt. Es ist nicht mehr der Glaube im Herzen oder im Kopf und so, sondern das, was an sich, ich sag mal, auf die Toilette gehört, ja, dieser After-Glaube. Es ist also Müll, den Satan praktisch den Leuten einimpft und sollte nichts mit einem Christen zu tun haben. So deutlich muss man das sagen, dass man versteht, was Gottes Wort davon hält. Es ist also schlimmer als Kot, dieser Aberglaube, weil hier wirklich der allmächtige, heilige Gott vertauscht wird mit den finsteren, bösen, dämonischen Mächten, deren Schicksal in der ewigen Verdammnis ist, im tiefsten Abgrund, im Abyssus. Magie, Zauberei, Spiritismus, Hellseherei. Die Bibel warnt uns vor allen diesen Dingen sehr ausführlich, etwa im 5. Mose 18, ab Vers 9. Ich kann jetzt nicht alles vorlesen. In 3. Mose 19 lesen wir, ihr sollt nicht Wahrsagerei und Zauberei treiben. In 1. Timotheus 4, Vers 1 ist vorausgesagt, dass in den letzten Tagen einige von dem Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und teuflischen Lehren anhängen. Es stehen also Geistesmächte dahinter, auch hinter falschen Lehren. Jede falsche Religion und Philosophie und Ideologie ist letztendlich von dämonischer Inspiration. Ich habe ja schon etwas gesagt über 666, Zahl des Antichristen, Satanskulte, okkulte Rockgruppen, möchte ich jetzt nicht wiederholen. Es sind allerdings nicht viele, die sich bewusst dem Teufel verschreiben. Die Zahl seiner unbewussten Verehrer ist weit größer. Denn Satan verstellt sich als Engel des Lichts. Und oft denken die Menschen, sie seien ja so gut und würden Gutes tun, aber sie lehnen radikal Jesus Christus ab. Und damit stehen sie doch unter der Macht Satans. Es gibt nämlich keine Neutralität in geistlichen Dingen. Entweder du stehst unter der Macht Gottes oder stehst unter der Macht Satans. Kann niemand sagen, ja, ich will zum Satan nicht gehören, aber zu Gott auch nicht. Ja, wenn du nicht zu Gott, zu Jesus gehörst, gehörst du zu Satan, ob du dir das klar machen willst oder nicht. Das ist auch eine ernste persönliche Frage für jeden. Und wer zum Teufel gehört, der hat keine himmlische Hoffnung, sondern die Erwartung der ewigen Qual in der Feuerhölle. Satan steckt hinter dem gesamten Gebiet des Okkultismus, hinter der schwarzen wie hinter der weißen Magie, auch hinter der Magie eines Harry Potter, angeblich weiße Magie. Es gibt keine nicht-satanische Magie. Gott hat uns dies generell verboten, die Zauberei und Magie. Satan steckt hinter erzwungenen Heilungen, ebenso wie hinter erzwungenen Neuoffenbarungen, hinter falschen Zeichen und Wundern, ebenso wie hinter der Zauberei in New Age und Fantasy-Literatur. Ich warne ausdrücklich vor Tischrücken, Glasrücken, Wahrsagerei, Talismanverehrung, vierblättrigem Kleeblattverehrung, Horoskop, Wahrsager, Harry Potter und was es alles gibt. Ja, diese ganzen magischen Ringe und Zauberer, die immer mehr auftauchen, auch in angeblich sich christlich nennenden Büchern und Filmen. Es ist unglaublich, dass diese Fantasy-Filme jetzt auch schon über christliche Verlage angeboten werden. Habt ihr vielleicht auch schon gemerkt. Ja, es gibt da also auch kein Bremsen mehr und der Satan dringt also hier überall ein. Die Folge okkulter Betätigung sind zum Beispiel Depressionen, Schlafstörungen, Angstzustände und Selbstmordgedanken. Eine psychotherapeutische Behandlung reicht hier nicht aus, wenn ein Mensch sich mit solchen Dingen eingelassen hat, sondern nur der Übertritt vom Reich der Finsternis in das Reich des Lichts. Das heißt, das Leben ganz Jesus übereignen, sich lossagen davon, die okkulten Gegenstände entfernen, sich von all diesen Dingen trennen, die Zauberbücher verbrennen und sein Leben ganz Jesus Christus, dem Sohn Gottes, geben. Satan flieht, wenn er uns unterm Kreuze sieht. Nicht als magisches Symbol verstanden, sondern so, dass wir am Kreuz von Golgatha im Glauben unsere Schuld auf Jesus legen dürfen und sagen, Herr, vergib mir, erneuere mich, schenk, dass dein Heiliger Geist in mir wohnt und ich dir dienen kann. Heilige du mich durch dein Wort und deinen Geist. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. 1. Johannes 3, Vers 8. Reicht noch die Zeit, dass ich etwas sage über die Evangelikalen im Vergleich zu Noah, zur Noah-Generation? Das ist ein langes Kapitel, aber das kann ich jetzt nicht alles bringen. Ihr könnt es aber zum Teil in meinen Büchern nachlesen. Ich weise darauf hin, weil die Zeit nicht reicht, alles zu sagen. Aber ich möchte doch einiges auch im Vortrag jetzt noch sagen. Auch die Gemeinde in der Endzeit bleibt vor verführerischen Einflüssen nicht verschont. Ich habe schon gesagt, Jahr für Jahr erheben sich falsche Propheten. Gläubige werden immer mehr angegriffen. Verfolgung und Verführung habe ich schon dargestellt. Und eine Vielzahl von Irrlehren frisst sogar im Bereich der Gemeinde, auch der Evangelikalen, um sich wie ein Krebsgeschwür. Die Gemeinde Jesu ist besonders anfällig gegenüber Verführungen im geistlichen Bereich. Übergeistlichkeit und Schwärmerei sind schon oft ins Gegenteil umgeschlagen. Ihr habt im Geist begonnen, wollt es nun im Fleisch vollenden, steht warnend im Neuen Testament. Für die Endzeit ist eine Zunahme verführerischer Zeichen und Wunder vorausgesagt. Deshalb prüfe das sehr genau, aus welcher Quelle solche Wunder getan sind, auch Heilungswunder. Sie können den Blick auf Jesu Wunden verstellen und eine sensationshungrige Menschheit für die Wunderwerke des Antichristen und seines falschen Propheten vorbereiten. Eine große Gefahr bis hinein in bisher frömmste und konservativste Kreise ist die Anpassung an den Zeit- und Weltgeist. Und es kommt oft durch die Jugend, die sagt, ja, seid doch nicht so verschroben, so eng, ja, wir müssen doch heute überall mitmachen, dass wir nicht Anstoß erregen, wir wollen ja Leute von der Straße gewinnen, wenn die reinkommen, sollen sie sich gleich wohlfühlen. Disco-Atmosphäre, so weit geht es ja dann manchmal. Nicht immer ganz so extrem. Ich habe das aber auch schon erlebt in Gemeinden, bin dann traurig wieder hinausgegangen, wo sowas war. Aber die Anpassung an den Zeit- und Weltgeist, dazu gehören zum Beispiel eine moderne Bibelauslegung, in Anführungsstrichen. In dieser bestimmt die autonome Vernunft über den Glauben an die göttliche Offenbarung. Die Bibelkritik wird zum Maßstab erhoben, auch schon in evangelikalen Seminaren. Gemäßigte Bibelkritik ist genauso schlimm wie die radikale. Denn auch hier ist ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber Gottes Wort vorhanden. Ja, die Herzenshaltung ist auch hier entscheidend. In wie vielen Bibelschulen, die es jetzt nicht mehr so unter dem Namen gibt, hat man die Chicago-Erklärung zur Irrtumslosigkeit gestrichen, um staatliche Anerkennung zu bekommen. In Windeseile wurden aus früheren Bibelschulen anerkannte Hochschulen, aber durch Änderung ihrer Bekenntnisse. Habt ihr das nachgeprüft mal? Ich habe es in einem Fall nachgeprüft und habe prompt Hausverbot erhalten, schon vor 13 Jahren in einer Bibelschule hier ganz in der Nähe, die jetzt inzwischen eine internationale Hochschule wurde. Ja, da wurden die Bekenntnisse geändert, da wurden Kompromisse geschlossen mit dem Staat und mit der Welt. Das ist ein sehr hoher Preis. Eine weitere Anpassung an den Zeit- und Weltgeist geschieht durch das Wohlfühlevangelium. Noch schlimmer ist natürlich das Wohlstandsevangelium, wenn gelehrt wird, ein Christ soll ein möglichst großes Auto fahren, ein riesiges Haus, dann ist er gesegnet. Ja, es gibt Männer Gottes, Abraham und Hiob, die große Herden hatten. Es kann ein Segen sein, durch Fleiß auch, aber wenn jemand schon von Reichtum gesegnet ist, dann soll er auch ein freigebiges Herz haben und das für das Reich Gottes einsetzen. Aber es ist doch kein Zeichen eines mangelnden Segens, wenn jemand nicht so viel Geld hat. Ja, was ist das für ein Verständnis? Der Herr Jesus sagt im Gegenteil, wehe euch Reichen, nämlich denen, die das Reich Gottes dabei vergessen. Versteht ihr? Die sind reich, aber sie vergessen das Reich. Ja, kann man sich gut merken. Sind materiell reich, vergessen aber das geistliche Reich. Wohlstandsevangelium, aber ein Wohlfühlevangelium ist auch schon schlimm genug, wo dann Schau, Erfolg, Sensationen dominieren und vor allem verschiedene Themen ganz ausgeblendet werden. Welche Themen werden denn in vielen Gemeinden ausgeblendet? Sünde. Ja, der Begriff Sünde oder auch die Tatsache wird vorsichtig umschifft. Das Kreuz wird zu einem Unterhaltungsgegenstand herabgewürdigt. Die Buße vor Gott ist dann eine oberflächliche Bekehrung ohne wirklichen Zerbruch vor dem Herrn. Das Gericht Gottes, der Bestseller ist zurzeit ein Buch, wo gesagt wird, am Schluss werden alle erlöst, die Liebe siegt, in Amerika ein Bestseller, am Ende gewinnt die Liebe oder so ähnlich, heißt es in Deutschland. Ja. Ganz schrecklich, wo die Leute so mit Schlaftabletten zugemüllt werden. Und auch der Ernst der Nachfolge. Solche Dinge sind sehr unpopulär. Stattdessen kommt es zu einer Vermischung einzelner biblischer Wahrheiten, die noch stehen gelassen werden. Man kann ja nicht die ganze Bibel wegstreichen, ja, aber einzelne biblische Wahrheiten, die man gut herausnehmen kann, die nicht so hart scheinen, und die werden dann vermischt mit politischen Elementen, philosophischen Elementen, psychologischen Elementen, soziologischen Elementen und sonstigen Erkenntnissen moderner Humanwissenschaften. Das klingt dann sehr gelehrt. Wunderbar, diese Lebenshilfe, die diese Frau da im Fernsehen den Leuten bringt. Ja, ist übrigens auch unbiblisch, wenn Frau verkündigt, sagt die Bibel ganz klar. Sie kann Frauen predigen, sie kann Kindern predigen, aber nicht über Männer. Das widerspricht Epheser 5, der Hauptstellung des Mannes über die Frau, die Hauptstellung Christi über die Gemeinde widerspiegelt. Ich habe auch in der Auslegung von 1. Korinther 11 vor einem Jahr das deutlich dargestellt und begründet. Das ist nur ein Thema nebenbei. Aber das sind alles Vermischungen mit psychologischen Elementen. Das klingt sehr gelehrt und überzeugend, aber es sind doch diese feinen Untergrabungen der Autorität vom Wort Gottes dabei enthalten. Und dann für mich persönlich auch ganz besonders bedrückend, weil einige meiner früheren Lehrer da auch sehr stark in diese Richtung sich haben hineinziehen lassen oder sogar Vorreiter geworden sind, ist nämlich das Streben nach interkonfessioneller, zum Teil sogar interreligiöser Ökumene und Einheit, um fast schon jetzt jeden Preis, auch bei Evangelikalen. Eine führende evangelikale Bewegung hat ihr Magazin sogar mit dem Titel 1 überschrieben. Das ist das große Programm jetzt, 1, damit alle eins werden. Aber man lässt einen Zusammenhang weg in Johannes 17, wo der Herr Jesus sagt, alle, die wiedergeboren sind nur, und die Welt hasst sie, also alle können nicht eins werden, nur die Wiedergeborenen. Und die sieht der Herr, die müssen wir nicht jetzt in Organisationen zusammenpressen, um Muskeln zu zeigen vor der ungläubigen Welt durch unsere großen Zahlen, sondern die wirklich Gläubigen kennt der Herr ohnehin. Die Wiedergeborenen bilden einen lebendigen Organismus in Christus. Und es muss keine Organisation, eine menschengemachte Organisation sein. Versteht ihr? Aber das ist das Machtstreben. Da will dann ein Generalsekretär oben sitzen in Blankenburg oder sonst wo, wo er jetzt ist, oder noch ein Vorsitzender. Und dann können sie Macht ausüben über die Seelen, genau wie in Rom. Und das ist nicht gut. Ich denke, ihr wisst jetzt, wovon ich rede. Und dann ist auch noch ein Zeichen der Endzeit innerhalb dieser Anpassung an den Zeit- und Weltgeist die Anpassung der Lebensgewohnheiten an das Diktat von Fernsehen und Straße. Man lebt jetzt in den Gemeinden so, wie man es im Fernsehen gezeigt kriegt. Bezüglich der Mode, bezüglich der Musik, bezüglich der Moral, bezüglich der Meinungen. Man lässt sich alles von den weltlichen Programmmachern überstülpen und sondert sich nicht mehr in guter Weise davon ab. Auch eine traurige endzeitliche Entwicklung. Ich könnte jetzt noch viel sagen, aber ich breche hier ab. Und ich möchte schließen mit einem Zitat von Dr. A. W. Tozer. Wer hat den Namen schon gehört? Tozer. Er gilt geradezu von manchen, wird er so bezeichnet, als ein Prophet seiner Zeit. Er ist schon heimgegangen vor einigen Jahrzehnten. Aber er hat schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Dinge vorausgesehen in seinen Schriften, die sich heute noch viel mehr zugespitzt haben, als sie damals in den Anfängen auch schon da waren. Und Tozer, ein bekanntes Traktat von ihm, lautet, was vom Herold Schriftenmission zum Beispiel herausgegeben wurde, lautet das alte und das neue Kreuz. Und daraus zum Schluss jetzt einige Sätze zitiert. Das alte und das neue Kreuz. Tozer schreibt, gänzlich unbemerkt ist in unserer modernen Zeit ein neues Kreuz in viele gläubige Kreise eingedrungen. Das alte Kreuz hat nichts mit der Welt zu schaffen. Für Adams stolzes Fleisch bedeutet es den Tod. Das neue Kreuz demgegenüber steht nicht im Gegensatz zur Welt. Es ist eigentlich ein freundlicher Kumpan und, wenn man recht versteht, die Quelle guter, sauberer Unterhaltungen und unschuldiger Vergnügen. Es lässt den Menschen unbehelligt leben. Seine Lebensmotive sind unverändert geblieben. Er lebt noch immer zu seinem eigenen Vergnügen, nur dass er jetzt christliche Lieder singt und sich religiöse Filme ansieht, anstatt anstößige Lieder zu singen oder stark alkoholische Getränke zu sich zu nehmen. Die Betonung liegt noch immer auf Vergnügen, obwohl es nun einen moralisch höheren Standard, wenn nicht gar einen intellektuellen Standard erreicht hat. Und an die Adresse der Verkündiger gerichtet, schreibt Tozer, die Verkündigung, die zwischen dem Weg Gottes und dem Weg der Menschen freundliche Parallelen zieht, ist von der Sicht der Bibel aus gesehen falsch und ein grausames Vergehen an den Herzen derer, die zuhören. Der Glaube Christi verläuft nicht parallel mit der Welt, sondern durchtrennt sie. Wenn wir zu Christus kommen, bringen wir unser altes Leben nicht auf eine höhere Ebene, sondern wir lassen es am Kreuz. Muss man gut drüber nachdenken, ja? Nicht auf eine höhere Ebene, sondern am Kreuz. Das Weizenkorn, so schreibt Tozer weiter, muss in die Erde fallen und sterben. Das heißt, der alte Mensch muss sterben, das ist schwer, ja? Aber der einzige Weg in den Himmel. Und noch der letzte Abschnitt von Tozer. Wir, die wir das Evangelium predigen, müssen uns nicht als öffentliche Vermittler vorkommen, die gesandt wurden, um zwischen Christus und der Welt ein gutes Einvernehmen herzustellen. Wir dürfen uns nicht einbilden, es sei unsere Aufgabe, Christus anzupassen dem Fortschritt, der öffentlichen Meinung, dem Sport oder der modernen Bildung. Jetzt schaut mal, wie viele Sportler auftreten bei modernen Evangelisationen und alles Mögliche. Ne? Das ist nicht unsere Aufgabe, Christus dem allem anzupassen. Und dann der letzte Satz hier von Tozer. Wir sind keine Diplomaten, sondern Propheten. Und unsere Botschaft ist kein Kompromiss, sondern ein Entweder-Oder. Zitat Ende. Können wir heute auf solche warnende Stimmen noch hören? Ich möchte mit uns beten. Bitte erhebt euch dazu. Lieber Herr Jesus Christus, danke, dass du der Sieger bist von Golgatha, dass du der Schlange den Kopf zertreten hast. Und wir sehen, wie Satan wütet, denn er sieht, dass er wenig Zeit hat, in dieser Zeit, die so ist wie die Zeit Noahs. Und wir bitten dich, rette noch viele hindurch durch diese Arche, die du selber bist in der Endzeit, in deiner Gemeinde. Ja, Herr, schenk überall noch Zellen, wo Gläubige sich treffen können, wo sie nicht vereinsamen müssen, wo es immer schwerer wird, in den großen Gemeindeverbänden dir nachzufolgen. Ja, Herr, sei da gnädig und schenk solche Zellen, Hausgemeinden, Hauskreise, vielleicht auch noch intakte größere Gemeinden. Herr, du weißt es, wo dein Wort noch klar verkündigt wird und wo nicht. So leite uns und bewahre uns, alle, die wir hier sind, in dir. Rette uns, wo wir noch nicht gerettet sind, und stärke unseren Glauben, wo wir dir schon nachfolgen. Danke für deine Liebe, Herr. Amen.